ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Neurowissenschaftlerin, Professorin Maren Urner heute Vormittag bei uns in SWR 1 Leute. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben ein Debattenbuch geschrieben, radikal emotional. Und wir können das Gespräch, wer dieses Buch gelesen hat, eigentlich nur mit einer einzigen Frage beginnen, nämlich, wie geht's Ihnen?
Ja, und jeder, der es nicht gelesen hat, dem muss ich natürlich ganz, ganz kurz vielleicht erklären, dass diese Frage zentral für das Buch ist, weil ich versuche zu erklären, dass es eben nicht nur eine persönliche Frage ist, und ich antworte natürlich auch gleich drauf, sondern eben auch die wahrscheinlich politischste Frage, die wir einem anderen Menschen stellen können.
Sagt aber erstmal jeder, wieso soll das denn politisch sein?
Na klar, weil es geht doch immer um meine Emotionen und mein Privatleben und so weiter. Naja, wenn wir ein bisschen genauer drauf schauen, oder das habe ich zumindest versucht, dann sehen wir eigentlich ganz schnell, dass natürlich mein Befinden, wohl oder schlecht Befinden, ganz stark davon abhängt, was Menschen in meiner Umgebung machen, was für eine wirtschaftliche Situation wir haben, was für eine politische Situation, vielleicht sogar wie das Wetter ist. Und das wird noch nicht politisch beeinflusst, also nicht direkt, aber indirekt natürlich auch. Aber das alles, was wir eigentlich an Möglichkeiten, Optionen und eben auch Lebensentscheidungen und Alltagsentscheidungen treffen können, natürlich politisch bestimmt ist. Ich denke, das vergessen wir häufig bei dieser Wie geht es dir oder wie geht es Ihnen Frage.
Ja, und zumal wir bei jedem natürlich auch noch ein bisschen anders darauf antworten, in welchem Kontext wir gefragt werden. Wenn Sie jetzt eine gute Freundin fragt, wie geht's Ihnen, ist das sicherlich anders, als wenn wir uns zwar schon mal begegnet sind, uns aber nicht näher kennen und ich Sie jetzt im Studio frage, wie geht's Ihnen?
Richtig, und jetzt muss ich natürlich oder möchte ich natürlich auch darauf antworten. Mir geht's gut, weil ich mich auf unser Gespräch freue und ich eigentlich hier in Stuttgart bisher einen ganz guten Morgen hatte. Ich bin gestern mit der Bahn von Zürich angereist und das war auch eine problemlose Anfahrt. Und auf der anderen Seite geht es mir, wenn ich das Ganze ein bisschen größer denke, aber auch nicht so gut, weil ich einfach besorgt bin. Besorgt darüber, wie wir als Menschen zusammenleben, wie wir häufig eben ja falsche im Sinne von unser Gemeinwohl nicht fördernd, Entscheidungen treffen und das einfach schlecht nicht nur für viele Menschen, sondern eigentlich für unsere komplette Lebensgrundlage ist. Und ich ziehe und versuche auch heute hier Kraft daraus zu ziehen, mit Menschen wie Ihnen und vielleicht auch den Zuhörern und Zuhörerinnen indirekt ins Gespräch zu kommen, darüber, was wir eigentlich alle in uns haben, nämlich eine Kraft zu einem guten, gesunden Leben und die besser zu nutzen.
Ja, die SWR1-Hörerinnen und Hörer sind natürlich aufgerufen, mit zu diskutieren, denn sie schreiben ja extra Debattenbuch drüber. Jetzt haben Sie bei der Frage, wie geht's Ihnen, dieses kleine Wörtchen eigentlich verwendet. Sie als Medienpsychologin achten wahrscheinlich ganz besonders auch immer auf diese kleinen Wörter, die dann doch entscheidend sind. Also so richtig gut kann es einem dann nicht gehen und eine große Sorge höre ich daraus bei Ihnen.
Ja, auf jeden Fall eine Sorge, was über den jetzigen Tag hinausgeht. Also ich versuche wirklich so eine Balance immer auch zu finden bei meinem Wohlbefinden, weil ich die tiefe Überzeugung habe, dass wenn es mir schlecht geht, hilft das weder mir, noch kann ich irgendwas Gutes in dieser Welt beitragen. Was nicht bedeutet, dass es nicht wichtig ist, sich manchmal auch schlecht zu fühlen. Aber ich habe eben nur eine Bereitschaft und eine Kapazität, so gesehen, auch mich einzubringen, vielleicht Gespräche zu führen, Bücher zu schreiben, Vorlesungen zu halten, das zu tun, was ich irgendwie tue in meinem Leben, wenn ich eine gewisse Zufriedenheit und natürlich auch einen physischen Zustand habe, der das irgendwie erlaubt. Und das eigentlich, da haben Sie natürlich gut hingehört, schwingt da immer so ein bisschen mit und ist gleichzeitig aber dann eben auch Antriebsmotor. Antriebsmotor dafür, dass ich sehe, es wird mir auf jeden Fall nicht langweilig, weil es gibt noch genug zu tun und dieses Buch ist hoffentlich Teil davon, den ein oder anderen Denkanstoß noch zu liefern.
Sie sprechen ja vom Dilemma und aus dem Dilemma rauszukommen, das ist gar nicht so einfach, bezogen auf Ihr Thema, Gefühle und Politik. Was ist denn da der erste Schlüssel?
Ja, der erste wichtigste Schlüssel, beziehungsweise ich glaube die grundlegendste Erkenntnis, ist wirklich zu verstehen, dass Politik immer was mit Emotionen und Gefühlen zu tun hat. Und das kann man eigentlich auch ganz einfach, oder ich kann versuchen, das ganz einfach zu erklären. Denn wir können nur Entscheidungen treffen und politisch vor allem dann natürlich darüber, was richtig und was falsch ist, was gut und böse ist, wenn wir bestimmte Vorlieben haben, wenn wir Überzeugungen, wenn wir Werte haben, zum Beispiel wie im Grundgesetz verankert. Und die sind immer basiert auf unseren Gefühlen und Emotionen. Das heißt, nur weil wir die haben, können wir überhaupt sagen, wir finden das gut. Wir sind für Menschenrechte oder wir sind für Gerechtigkeit oder wir wollen, dass Frauen wählen dürfen. Nur weil wir da eine emotionale, eine Gefühlsnähe zu haben, können wir überhaupt sagen, wir wollen das oder wir wollen das nicht. Und was wir jetzt fatalerweise aber häufig tun, ist zu sagen, naja, wir müssen in der Politik doch möglichst frei von Emotionen sein. Und das führt dann dazu, dass irgendwie, wenn Menschen möglichst sage ich mal, neutral, mit neutraler Stimme, mit wenig Mimik und Gestik und wenig emotional aufgeladenen Wörtern sprechen, wir so tun, als sei das dann eine emotionsfreie Politik. Das ist sie aber nie, weil es immer um Überzeugungen geht.
Wobei wir natürlich gerade in der Politik sehr viel Hass und Hetze, Anfeindung erleben. Das sind Emotionen.
Richtig. Und das ist dann das Gegenteil, oder nicht das Gegenteil, sondern das ist das, wenn es schief läuft. Im Sinne von, weil wir so lange getan haben, als ob es nicht um Emotionen geht, kocht das Ganze natürlich dann irgendwann hoch und wir kommen in diese emotionale sehr aufgeladenen Debatten, genau mit den Gefühlen, die Sie ja auch gerade dann beschrieben haben. Und das führt, und das wissen wir biologisch seit Jahrzehnten, dann nicht dazu, dass Menschen in der Lage sind, gute Diskussionen, überlegte, reflektierte, konstruktive Auseinandersetzungen zu führen, sondern dann ist unser Hirn in so einem ganz anderen Zustand, nämlich in einem direkten Überlebensmodus.
Nur wenn wir das sogar in der Theorie verstehen, in der Praxis ist das unglaublich schwer umzusetzen. Also die Politik steht jetzt gerade davor, es geht ums Geld, wie so oft. Am 3. Juli soll der Haushaltsentwurf beschlossen werden. Kaum jemand ist bereit, was abzugeben. Die große Frage, wo lässt sich sparen? Ob im Auswärtigen Amt oder Entwicklungsministerium? Die wehren sich. Die einen wollen sparen, die anderen wollen mehr investieren. Wie lässt sich denn da konkret zusammenkommen?
Ja, also das, was ich vorschlage, ist einfach ehrlicher zu kommunizieren. Und ganz viele Menschen reagieren dann erstmal mit, naja, schöner Wunsch. So. Und ich werde irgendwie fast als so eine naive Utopistin oder so abgestempelt. Und na klar, sind wir häufig aktuell noch weit davon entfernt. Und ich frage dann einfach, warum? Also warum haben wir uns Strukturen gebaut? Strukturen vor allem um diese beiden Kernbegriffe, dem was ist normal und was ist Erfolg? Wie definieren wir das? Strukturen gebaut, die dafür sorgen, dass häufig Ehrlichkeit nicht belohnt wird, eben nicht erfolgreich ist, sondern das Gegenteil davon.
Politik bedeutet häufig Intrige und Hinterzimmer,
richtig,
um sie zu unterbrechen.
Richtig. Und das ist ja absurd. Also das ist einfach völlig fehlgeleitet, weil es natürlich nicht dazu führt, dass Politik ihrem eigentlichen Zweck gerecht werden kann, nämlich unser Zusammenleben, in Klammern, besser zu gestalten.
Ich musste teilweise grinsen, teilweise mit dem Kopf schütteln, als ich Ihr Buch gelesen habe und habe mir dann vorgestellt, wie Sie das einem Kanzler vermitteln wollen, der in erster Linie daran interessiert ist, im nächsten Jahr wiedergewählt zu werden.
Ja, und das ist dann Stichwort Erfolg falsch definiert. Es kann und darf in der Politik nicht in erster Linie darum gehen, wer die nächste Legislaturperiode bestreitet und welche 3 oder 4, 5 Buchstaben, je nachdem wie lang die Parteikürzel dann sind, wir irgendwo draufmalen. Das ist sozusagen wirklich das, also wenn wir ein Textbuch, ein Lehrbuch jetzt in der Psychologie oder so hätten, sagen, okay, so setzt man falsche Belohnungsstrukturen und das passiert dann, dann wäre das aktuelle politische Unterfangen ein gutes Beispiel, gut jetzt, ne, im Sinne von so sollte man es nicht machen, genau dafür. Aber das führt nicht dazu, dass Menschen langfristig gut überlegte Entscheidungen treffen, weil sie in erster Linie ja vor allem darauf basierend entscheiden, ob sie dann wiedergewählt werden oder nicht.
Aber Ihre These durchdacht würde bedeuten, wollten Sie mit Politik etwas Gutes betreiben, müssten Sie das gesamte politische System umkrempeln.
Nein, so weit geht es gar nicht. Also ich plane nicht die nächste Revolution. Es ist einfacher. Also das ist vielleicht die gute Nachricht des Tages hier von meiner Seite. Es ist einfacher, denn alles, was wir dafür brauchen, ist wirklich schon da. Also wir werden so geboren, sag ich jetzt mal ganz platt. Wir müssen noch nicht mal irgendwie eine Prüfung dafür machen. Wir haben alle dieses Potenzial, eine emotionale Reife, wie ich es nenne, zu erlangen und können dann auch im nächsten Schritt, also uns unsere eigenen Gefühle bewusst sein und so weiter, im nächsten Schritt ehrlich kommunizieren. Und das sehen wir ja auch, immer wenn Menschen das machen, kommt am Ende was Gutes bei raus. Also das, was ich da beschreibe, ist ja jetzt nichts, was noch nie auf dieser Welt passiert ist. Wir brauchen nur mehr davon.
Doris Christiane Schmidt schreibt uns gerade auf die Frage, ja, wie kommen denn Politiker an die Spitze, indem sie sagen, was möglichst viele Wähler hören wollen? Und das hat nicht immer mit der Wahrheit zu tun, sondern mit Versprechungen im Kampf um Wählerstimmen. Das funktioniert so seit Jahrzehnten. Und deshalb ist der Frust der Wähler ein Kontinuum. Sie glauben Versprechungen und werden immer wieder bitter enttäuscht. Ja, sie beschreibt diesen Zyklus, wie es funktioniert, ne?
Wie es funktioniert, aber eben niemandem hilft. Also das steckt ja auch ganz stark damit drin. Also das Erfolgsrezept ist ja neben es nicht so zu machen, sondern jetzt sich vielleicht zu überlegen, wie können wir es anders machen? Und wie können wir auf der einen Seite diesen Frust abbauen, der natürlich dann zu häufig gerechtfertigt ist, weil Versprechungen gemacht werden. Und am Ende, wenn man dann sozusagen ein Zeugnis erstellen würde, aber die Versprechungen nicht eingehalten werden. Auf der anderen Seite, und das möchte ich auch einmal kurz zugutehalten, werden auch viele Versprechungen eingehalten. Da wird aber dann zu wenig drüber gesprochen. Also eine groß angelegte Bertelsmann-Studie vom, ich glaube, Ende letzten Jahres war, die so ein bisschen Zwischenzeugnis für die Ampel geschrieben hat, da war ganz schön viel Gutes erfüllt. aber wir haben medial kaum etwas davon gehört. Ich frage mich, wer davon gehört hat. Also das ist so das eine. Aber das viel Größere ist natürlich das, was eben auch zu Recht die Hörerin angesprochen hat oder angeschrieben hat, dass wir da so Zyklen gebaut haben und auch da Belohnungsstrukturen, dass halt Dinge gesagt werden, wo irgendwie fast alle wissen, das stimmt nicht und wir machen das aber. Und da sage ich, das ist doch absurd.
Da steckt ja auch dieser Satz drin, der Wähler will belogen werden. Was sagen Sie denn als Medienpsychologin dazu?
Nein, also niemand möchte belogen werden. Was auf jeden Fall stimmt, ist, dass wir alle versuchen, irgendwo Sinn und Zweck zu sehen. Also so Ursächlichkeiten, Kausalitäten zu suchen, weil wir es ganz schwer aushalten, wenn Dinge keinen Sinn und Zweck haben. Und deshalb sehen wir zum Beispiel auch Zusammenhänge da, wo es einfach nur einen Zufall gibt.
Und diese einfachen Lösungen klingen ganz so gut.
Genau, richtig. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass jemand belogen werden möchte, sondern dass unser Gehirn immer auf der Suche nach Sicherheit ist. Sowohl was Zusammenhänge, als auch das, was Sie gerade richtig angesprochen haben, die Lösung betreffend ist. Und wenn mir dann jemand sagt, naja, wir schaffen die Arbeitslosigkeit ab, wir schaffen dieses Problem ab, wir schaffen das ab oder wir machen das und das gut, dann tendiere ich in einem Zustand, wo ich sowieso schon verunsichert bin, eher das zu glauben, als wenn jemand sagt, naja gut, das ist halt kompliziert und wir müssen verschiedene Interessen abwägen und jetzt lasst uns mal hinsetzen und dann gucken, wo wir rauskommen.
Wenn es heißt, alles beginnt mit Vertrauen, das Vertrauen in die Politik aber so niedrig ist wie selten zuvor, wo ist dann der Schlüssel, um anzusetzen?
Da kommen wir wieder zur radikalen Ehrlichkeit oder der Ehrlichkeit. Ich nenne sie ja im Buch radikale Ehrlichkeit. Radikal hat nichts mit irgendwie radikalen im Sinne, wie wir es häufig im Alltag gebrauchen, Vorschlägen zu tun, sondern radikal bedeutet einfach nur an die Wurzel gehend. Also radix die Wurzel und radikal ehrlich eben wirklich ehrlich zu kommunizieren. Ganz wichtig vielleicht an der Stelle nur, um es einmal schon mal einzuordnen, das bedeutet nicht, alles zu sagen, was einem gerade durch den Kopf geht, sondern das, was man sagt oder was Politiker, Politikerinnen oder wir hier im Gespräch oder jemand auf der Straße oder beim Abendbrot sagt, dass das ehrlich sein sollte. Und warum ist das häufig so schwierig? Weil wir uns angewöhnt haben, das nicht auszuhalten. Und das ist fatal.
Radikal ehrlich würde dann aber auch eher bedeuten, mal zu sagen, ich habe darauf keine Antwort.
Richtig. Ganz wichtiger Punkt. Danke, dass Sie das ansprechen. Ich sage mal, wir müssen dafür applaudieren, wenn Menschen gerade auch mit viel Verantwortung, also Menschen, die viel Verantwortung in der Politik, in der Wirtschaft, aber auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen haben, wenn sie sich hinstellen und sagen, ich weiß es nicht, dann aufzustehen und zu klatschen. Und ich selber, das hat bei mir auch lange gedauert, mache das, wenn Menschen mich was fragen, wo ich keine Ahnung von habe. Wenn ich zum Beispiel zu einem Thema interviewt werden soll, weil sie irgendwie denken, naja, die macht was mit Gehirn, dann können wir sie auch was zu, ich weiß nicht, Farbwahrnehmung fragen.
Nicht
ist schon passiert, nicht mein Thema. Und ich habe gesagt, nein, ich kann da nichts zu sagen. Ich kann 2, 3 Menschen empfehlen, wo ich weiß, die forschen dazu. Vielleicht mögen sie da mal nachfragen. Und das ist so eine schöne Erfahrung. Es kostet erstmal Kraft. Also es ist ein bisschen wie so diese Investitionskosten. Man muss erstmal investieren, weil man ja gegen das Normale handelt. Aber dann sind eigentlich alle erleichtert.
Ja, und dann ist wahrscheinlich auch noch ein Medienzirkus, der da steht und der dann vielleicht in der Öffentlichkeit laut aufschreit und sagt, die hat keine Ahnung davon. Da muss man sich dann vielleicht auch wehren, oder?
Genau, und da sind wir natürlich bei der Verantwortung der Medien, also Teil von dem, was wir jetzt hier gerade ja auch machen. Nämlich dann auch als Medienschaffende, als Medienhäuser, als öffentlich-rechtlich, aber auch natürlich Privatmedien zu überlegen, was belohnen wir eigentlich im Sinne von, was bilden wir ab? Denn es ist ja eine Illusion zu sagen, naja, wir müssen sowieso die Realität abbilden. Es geht immer um ein Auswählen. Also natürlich versucht man möglichst gut, das zu zeigen, was irgendwie in der Welt passiert. Aber das ist immer nur ein bestimmter Teil. Und dann vielleicht zu sagen, naja, wir fokussieren uns nicht darauf oder versuchen, jemanden noch klein zu machen, der gerade wirklich Mut bewiesen hat und gesagt hat, ich weiß es nicht, ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung, sondern das vielleicht sogar, Stichwort Applaus geben, als ein positives Beispiel für eine lernfähige Gesellschaft darzustellen.
Neugier ist ein Mittel, was auch politischen Lösungen helfen kann. Das ist eine Erkenntnis, die Sie als Neurowissenschaftlerin haben, Professorin Maren Unner bei uns in SWR1, Leute. Haben Sie ein Beispiel, wo das mit Neugier gut funktioniert hat, vielleicht auch direkt auf politischer Ebene, weil wir über die Politik ja sprechen?
Ja, also ein gutes Beispiel ist natürlich der Ausbau erneuerbarer Energien. Also es gab sehr lange Prognosen, dass, und auch von Menschen mit Reputation und Macht und Verantwortung, dass wir irgendwie mal, ich weiß nicht, 1, 2, 3% der Stromversorgung in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern mit erneuerbaren Energien bewerkstelligen können. Mittlerweile ist es Geschichte und wir lachen darüber. Ja? Und warum? Weil Menschen eben, also wir lachen darüber, weil wir das Gegenteil bewiesen haben und weil Menschen einfach etwas getan haben, was nicht erwartet wurde.
Auf der anderen Seite sind die Energiepreise extrem hoch und die Menschen sind wiederum frustriert. Also das hängt natürlich auch damit zusammen.
Natürlich, aber auch da ist ja die Frage, wie incentivieren wir? Und wir könnten jetzt natürlich sehr lange und viel, und da sollten wir wahrscheinlich noch andere Menschen einladen, die sich darum noch mal mehr beschäftigen und besser mit auskennen, darüber sprechen, was in den letzten Jahren auch beim Ausbau der Erneuerbaren falsch gelaufen ist. Aber obwohl, und ich will das hier jetzt überhaupt nicht schönreden, obwohl so vieles falsch gelaufen ist, ist es trotzdem nach wie vor eine Erfolgsgeschichte. Das ist ja, jetzt können wir ja uns mal wagen, ganz vorsichtig vorzustellen, wo wir stünden, wenn wir nicht auch noch diese ganzen Fehler gemacht hätten.
Das würden vielleicht Befürworter der Atomkraft anders sehen, weil die auch sagen, das ist genauso gut fürs Klima, aber wir haben es abgeschafft. Also auch da gibt es Gegenstimmen.
Ja, also die Frage nach Pro- oder Contra-Atomkraft ist natürlich eine hochemotionale und damit ein wunderbares Beispiel für, wie Gefühle Politik machen, weil es natürlich auch um Fakten geht, aber vor allem erstmal, also welchen Fakten nehme ich mich an, um die Frage, bin ich dem negativ oder positiv eingestellt? Und wenn wir das nicht adressieren, und das haben wir in der Vergangenheit ja gesehen, sondern so tun, als würden wir eine rein faktenbasierte Diskussion führen, dann passiert natürlich das, was passiert. Menschen schreien sich an, Menschen können nicht mehr an einem Tisch sitzen, weil sie einfach nicht ehrlich über ihre Gefühle und ihre Überzeugung qua Atomkraft sprechen.
Sind wir aber weg von der Neugier? Wie kommen wir da wieder hin? Weil Sie sagen, die Neugier führt am Ende zu den Lösungen.
Ja, Neugier ist eigentlich das, was uns allen angeboren ist. Wir hatten eben schon ganz kurz, habe ich schon mal erwähnt, wie wir alle geboren werden, als eigentlich diese emotionalen, ich nenne es liebevoll emotionale Blobs, die wir ein Leben lang sind. Also so ein Knäuel aus Gefühlen, Zuständen, wie es uns gerade geht und so weiter. Und eine Sache, die wir dabei immer auch dabei haben, ist unsere Neugier. Und die Neugier ist eigentlich das Erfolgsrezept der Menschheit, weil nur mit Neugier, also sprich, weil wir Dinge anders machen wollten, als wir sie bisher gemacht haben, haben wir Dinge entwickeln können? Haben wir zum Beispiel die Technik, also wir jetzt als die Menschen, nicht wir beide persönlich.
Die Menschheit,
die Technik, die gebaut, die wir in diesem Raum gerade nutzen, das Radio, was vielleicht irgendwo gerade läuft oder digital an ist oder ich weiß nicht was, ja. Also immer, wenn Menschen neugierig waren, weil sie etwas anders gemacht haben, als es bisher als normal galt, haben wir uns weiterentwickelt. Das ist der Zivilisationsfortschritt sozusagen. Diese Neugier, wenn man es jetzt ganz wirtschaftlich ausdrücken möchte, zu kapitalisieren. Ja? Und ob das jetzt das Kapital in Geld oder nicht Geld ist, an der Stelle egal, sondern die einfach zu leben und zu nutzen.
Ich war gerade etwas abgelenkt, es kommen gerade so viele Rückmeldungen rein von den SW1-Hörerinnen und Hörern. Und da schreibt zum Beispiel Uli und sagt, Frau Professorin ist der Realität völlig entrückt, ihre Rezepte sind Banalitäten. Haben Sie das schon öfter mal gehört, diesen Vorwurf?
Ja, was heißt Banalitäten? Eher so dieses, naja, das ist ja naiv, das wird eh nicht passieren. Also wenn es so banal wäre, dann hätte ich ja nicht das Buch schreiben müssen, beziehungsweise müssten wir hier nicht sitzen, weil wir würden es alle leben. Es geht mir nicht darum, irgendwas Neues zu entdecken, sondern wirklich Dinge zusammenzubringen, die wir eigentlich alle wissen. Also nicht alle vielleicht jetzt explizit die Fakten kennen, aber so in uns drin Bescheid wissen, wir es aber das Gegenteil häufig leben.
Ja, dennoch wissen wir vielleicht auch, wir als Menschen funktionieren so nicht. Denn was Sie sagen, ist zum Beispiel auch etwas, was die Kirchen seit Jahrhunderten, Jahrtausenden predigen. Verbundenheit, Liebe, Nächstenliebe. Trotzdem gibt es Kriege auf der Welt. Also ja. Die Menschheit ist vielleicht einfach nicht so, wie Sie sie gerne hätten.
Nein, das ist genau der Punkt. Also sie ist so, wie ich sie beschreibe. Ich gebe ja immer die biologischen Erklärungen. Also sprich, wir leben eigentlich gegen unsere eigene Biologie gerade. Was meine ich damit? Wir wissen aus jahrzehntelangen Studien und Ergebnissen aus der Psychologie, den Neurowissenschaften und insgesamt den Humanwissenschaften, was uns gesund, glücklich, zufrieden und ein möglichst langes Leben beschert. Wir haben uns aber Strukturen geschaffen, die genau das häufig verhindern. Und ich mache es vielleicht ganz konkret an einer Studie, die exemplarisch für diese ganze Forschung stehen kann, weil sie seit vielen Jahrzehnten an der Harvard-Universität durchgeführt wird. Und da wird geschaut, was macht Menschen eigentlich, also welche Variablen sind dafür verantwortlich, dass Menschen gesund und glücklich sind. Und die wichtigste Variable sind gute soziale Beziehungen. Also sprich, dieser Faktor erklärt am meisten, ob jemand gesund und lange lebt. Wir erzählen uns aber häufig gesellschaftlich, und das sind die Dinge, die wir heute ja auch schon angesprochen haben, eine Geschichte, dass das nicht der Fall ist. Stichwort Ellenbogenmentalität, Hyperindividualismus, man hat etwas verdient, geschafft, geleistet und so weiter und so fort, wenn man sich beweist, wenn man laut schreit und lange durchhält und Machtkämpfe austrägt und so weiter. Das ist nicht das Erfolgsrezept der Menschheit. Das biologische Erfolgsrezept der Menschheit und damit das Erfolgsrezept von uns ist, dass wir kooperieren können. Evolutionsbiologisch ist es sogar so, dass unser Körper Muskelmasse im Schnitt abgebaut hat und dafür das Gehirn, vor allem hier vorne hinter der Stirn, der präfrontale Kortex, größer geworden ist. Wofür brauchen wir den? Die komplizierten sozialen Konstrukte zu verstehen und zu koordinieren. Wir sind diese ursozialen Wesen. Wir wissen das seit Jahrzehnten. Wir leben aber häufig das Gegenteil.
Sie haben ein Debattenbuch geschrieben, radikal, emotional, mit Werkzeugen und Methoden, um sich lösungsorientiert miteinander auseinanderzusetzen. Es geht da ganz viel um uns als Mensch und um die Politik. Gibt es denn eigentlich Reaktionen von Politikern, die das Buch gelesen haben?
Also bisher hat sich noch niemand bei mir persönlich gemeldet, aber es gibt durchaus Reaktionen von anderen Menschen, die das Buch gelesen haben, die es in die Politik bringen möchten. Also zum Beispiel hat jemand den Vorschlag gemacht, ob bitte ein Exemplar jetzt auf jedem Platz im Bundestag zu verteilen, was ich sicherlich...
Müsste dann nur noch gelesen werden.
Richtig, spannend. Es gibt ja auch schon das Hörbuch, vielleicht ist das dann die niedrigschwelligere Variante, aber direkt aus der Politik hat sich noch niemand, also im Sinne von Berufspolitiker oder PolitikerInnen geäußert, aber ganz viele Menschen, die für sich dadurch nochmal ein anderes Verständnis, einen anderen Blick und auch eine andere Verantwortung in politischer Arbeit sehen.
Wir hatten Besuch aus der Politik in der vergangenen Woche. Da war nämlich der Gemeindetagspräsident Baden-Württembergs Steffen Jäger bei uns. Und wir hören mal rein, was er denn gesagt hat zum Stichwort Kommunalpolitik, sein Appell.
Meine tiefe Überzeugung ist es, wir brauchen wieder ein Bewusstsein dafür, dass diejenigen, die sich in einen Gemeinde- oder einen Ortschaftsrat wählen lassen und dann ja auch erstmal gewählt werden müssen und damit eine gewisse Legitimation auch durch den Wahlbürger haben, dass wir dann anerkennen und Respekt haben dafür, dass diese Menschen das machen, dass sie Freizeit und Kraft einbringen, sich für das Allgemeinwohl einzusetzen und dass ich dann eben diesen Respekt auch dann aufbringen kann, wenn vielleicht die Sachentscheidung mal gegen meine Überzeugung getroffen wird.
Was sagen Sie?
Wunderbares Beispiel für das, was ich im Buch beschreibe, jetzt auf praktischer Ebene. Nämlich, wem klatschen wir zu, wem belohnen wir, wem zeigen wir Anerkennung? Die Menschen, die die extra Meile, wie wir auch häufig so schön sagen, gehen für unser Gemeinwohl, für ein besseres Zusammenleben, die sich politisch engagieren. Und gleichzeitig aber dann auch, und das war der letzte Teil des O-Tons an der Stelle, zu gucken, bin ich eigentlich gerade emotional reif, wenn mein Hirn und ich als Mensch mit Abneigung, mit Abstoßung, mit Ablehnung, wie auch immer, auf eine bestimmte Position reagiere? Da sind wir bei der radikal ehrlichen und auch radikal reflektierten, konstruktiven Diskussion, die nur möglich ist, wenn ich erstmal verstehe, dass ich vielleicht gerade eine Abneigung verspüre, weil es mir selbst erstmal widerspricht, weil ich eine andere Überzeugung habe.
Als Journalistin muss ich das natürlich auch hinterfragen. Was macht denn überhaupt Ehrlichkeit? Sind wir überhaupt Ehrlichkeit noch gewohnt?
Ja, also in ganz vielerlei Hinsicht wissen wir, da sind wir wieder so ein bisschen bei diesem Punkt, wir wissen das, aber wir leben es häufig nicht, wissen wir ja, dass die ehrliche Auseinandersetzung mit sich selbst, nochmal, ist immer anstrengend, und mit anderen am Ende des Tages immer die einzige ist, die sich richtig gut anfühlt. Also egal, ob wir jetzt auf eine Ebene der Partnerschaft gehen oder auf politische, was auch eine Art von Partnerschaft, also Beziehung auf jeden Fall ist, natürlich auf einer politischen Ebene. Es ist doch völlig klar, bei ganz vielen, und das hatten wir eben ja auch schon bei einer Rückmeldung von einer Hörerin, bei ganz vielen politischen Aussagen oder Aussagen von Politikerinnen und Politikern, die dann etwas sagen, wo wir wissen, wir können schwarz auf weiß sozusagen niederschreiben, das ist eine Lüge. Und niemand kann mir erzählen, dass sich das gut anfühlt. Also der Person würde ich dann wiederum nicht glauben.
Ja, also das heißt natürlich, es bleibt weiterhin kompliziert. Die Lösungsschlüssel so einfach zu finden sind sie nicht. Wenn man ihr Buch liest, denkt man immer, ach ja, komm, mit ein bisschen Liebe und Verbundenheit wird's schon gehen. Das liest sich denn so leicht in der Theorie. Aber in der Praxis, wo stoßen Sie denn selbst an Ihre Grenzen?
Ja, eigentlich ganz viel bei den Strukturen, die wir uns gebaut haben. Also bei dem, und das ist sozusagen der zweite Teil, wo es um die Frage geht, also zweite Teil der Reifeprüfung, die ich vorschlage, der kommunikativen Reife, wo es um die Fragen geht, was betrachten wir als normal und was als Erfolg. Über Erfolg haben wir eben schon ein bisschen gesprochen. Nehmen wir vielleicht mal, oder nehme ich an dieser Stelle nochmal diesen Begriff der Normalität. Und da haben wir so ein bisschen diese paradoxe Situation, dass ganz viele Menschen, wir alle, uns beiden eingeschlossen, sich häufig in Situationen nach einer gewissen Routine, einer Normalität sehen. Warum? Weil unser Gehirn dadurch Energie sparen kann und andere Dinge tun kann, die vielleicht interessant und spannend sind. Was wir aber häufig als normal definiert haben, ist alles andere als normal. Und ich mache es jetzt vielleicht mal direkt ganz groß und auch da, wo ich dann aktuell noch an Grenzen stoße, beziehungsweise denke, dass es wichtiger ist, mehr darüber zu reden. welche Strukturen wir uns geschaffen haben, was den Erhalt unserer eigenen Lebensgrundlage betrifft. Wir haben mittlerweile durch unser Verhalten als Menschheit auf diesem Planeten 6 von 9 planetaren Belastungsgrenzen überschritten. Also es geht nicht mehr darum, ob wir uns irgendwie gut oder schlecht oder umweltfreundlich verhalten wollen, sondern ob wir uns menschenfreundlich verhalten wollen.
Wir schaffen uns langfristig selber ab.
Richtig. Und jetzt kann ich natürlich zynisch darauf gucken und sagen, naja, das ist halt so, die Menschen sind halt so. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich befremdlich. Weil
wenn Sie lösungsorientiert unterwegs sein wollen, ist es nicht die Lösung.
Dann geht das nicht, richtig. Ja, und dann habe ich ehrlich gesagt auch, da bin ich ganz ehrlich, ich hoffe in allem natürlich, aber hier jetzt vielleicht nochmal ganz explizit betont, dann fehlt mir die Motivation, morgens aufzustehen.
Welche Wörter würden Sie denn lieber gebrauchen als Umwelt und Naturschutz?
Naja, also auf jeden Fall etwas, was uns Menschen mit einschließt. Also vielleicht, das sind so im Moment die Vorschläge, die ich im Kopf habe, sowas wie Selbstschutz oder Menschenschutz. Denn es geht wirklich um ein fundamentales Umdenken bei dem Verstehen, dass wir, wenn wir es negativ oder wenn ich es negativ formulieren möchte, abhängig sind von unserer Umgebung. Und positiv, und ich finde sehr viel schöner formuliert, ist, dass wir alle miteinander verbunden sind. Und wem das dann immer zu öko oder ich weiß nicht was klingt, ja zu grün, zu ich weiß nicht, was dann immer so für Bilder in den Köpfen hochpoppen, der kann sich einfach überlegen, wie lange er oder sie die Luft anhalten kann. Und ich habe mal recherchiert, der Weltrekord von einem kroatischen Apnoe-Taucher liegt bei 24 Minuten und 37 Boah. Sekunden.
Wahnsinn.
Das ist ziemlich irre. Ja, also ich kann das nicht, Sie wahrscheinlich auch nicht, ist ja nicht ohne Grund der Weltrekord. Das heißt, wir können uns sehr schnell eigentlich immer wieder im Alltag bewusst machen und reflektieren, wie abhängig wir zum Beispiel von Luft zum Atmen sind. Und von sauberer Luft. Genau das wollte ich gerade noch sagen. Wir sehen ja weltweit auch, eine der Haupttodesursachen ist eben Luftverschmutzung in nicht nur entwickelten, sondern auch vielen sogenannten Entwicklungsländern, die dann entsprechend natürlich Technologien nutzen, wo das Ganze ein Riesenproblem ist.
Sie drehen es dann nämlich um und sagen, Umweltschutz ist eigentlich Egoismus. Müssen Sie vielleicht nochmal im Detail erklären.
Ja, weil es geht um nichts anderes als den Erhalt der eigenen Lebensgrundlage. Und das ist sozusagen wieder dieses, ich nenne es im Buch dann ja häufig dieser absurde Zustand, in dem wir uns rein manövriert haben mit den entsprechenden Geschichten, die wir uns erzählen, dass Umweltschutz irgendwie was ist, wo man sich vielleicht in seiner Freizeit, wenn man ganz viel Gutmenschentum in sich hat, für engagieren kann. Dass es aber eigentlich die Grundlage für unser Leben, unser Zusammenleben, aber auch jedes individuelle ist und damit natürlich ein hoch egoistisches Unterfangen.
Nicht umsonst sprechen Sie im Buch von der Reifeprüfung und da gibt es nicht nur eine, sondern gleich drei. Und uns schreibt aus Günzburg Kerstin gerade per Mail ins Studio zur Diskussion. Ja, ich finde Frau Urner und ihre Ansätze super interessant, aber, und das frage ich mich, muss man für die Ansätze nicht super reflektiert sein und sich hinterfragen? Und macht das heutzutage einfach niemand mehr? Alle ihre angesprochenen Themen setzen doch eine gewisse Reflektiertheit voraus. Ja, und die sehe ich in der Menschheit verloren.
Ja, ich hoffe, dass das nicht der Fall ist, dass sie es komplett verloren sieht, denn ich kann vielleicht ein bisschen dagegenhalten und sagen, es ist nicht komplett verloren, denn es gibt ganz viele Menschen, die das machen. Ein großer, wichtiger Punkt dabei ist, wir machen das zu wenig, also wir sprechen zu wenig darüber, da vielleicht gleich noch was zu, aber erst den Reifeprozess, den sie anspricht, das ist das, was ich im ersten Teil, wenn es erstmal ums Individuum geht, in dem Buch behandle, die emotionale Reife. Und eigentlich hat die Hörerin das wunderbar zusammengefasst, da geht es im Großen und Ganzen sehr viel um Selbstreflexion, um zu wissen, erstmal, was geht eigentlich in mir da gerade vor? Und man muss das nicht jetzt im Detail auf biologischer Ebene verstehen, aber einfach zum Beispiel Emotionen benennen zu können. Eine Untersuchung in den USA hat zum Beispiel gezeigt, dass 3 Standardantworten gegeben wurden, wenn Menschen gefragt wurden, wie viele Emotionen können sie in sich selbst benennen? Und es war, ich sag's auf Englisch, happy, sad und pissed off. Da kann man dann drüber lachen, habe ich auch
pretty
zuerst.
Pretty simple.
Aber das ist natürlich auch ziemlich traurig. Ja. Also da hinzukommen und zu schauen, vielleicht eine Art, ich nenne es im Buch auch Granularität, also Feinkörnigkeit, ne? Unterscheidung. Ist es gerade Angst oder ist es vielleicht eher eine Furcht, eine Ungewissheit, eine Besorgnis, eine Trauer, die ich in mir spüre und die dann zu gewissen Reaktionen führt?
Dennoch nochmals kritisch hinterfragt, sind wir gerade nicht unterwegs in eine andere Richtung, wenn wir alleine auf den Bildungsindex schauen und wir sacken bei PISA immer mehr ab, also da sind wichtige Kernkompetenzen gehen eher verloren, wir waren schon mal weiter.
Deshalb ja mein Plädoyer und mein Engagement sozusagen im Sinne von diesem Buch schreiben und auch natürlich jetzt hier und in vielen anderen Kontexten darüber zu reden, weil ich denke, dass wir gerade, weil wir in so vielen Dingen in diesem Krisenmodus sind, in dieser Unsicherheit, egal ob es jetzt Kriege betrifft, ob es die Zerstörung der eigenen Lebensgrundlage und damit dann Folgen wie Inflation, Unsicherheit, was den Arbeitsmarkt betrifft, KI dann noch obendrauf, ja, all das führt dazu, dass wir noch schlechter zum Reflektieren kommen, beziehungsweise in der Lage dazu sind, weil unser Gehirn in diesen direkten Überlebensmodus schaltet.
Ja, mich reflektieren kann ich doch nur, wenn es mir erstmal grundsätzlich gut geht, oder nicht?
Korrekt. Wenn ich mir selber einen gewissen Luxus einräumen kann, zu reflektieren. Das kann ich nicht, wenn ich mir Sorgen darum machen muss, was ich morgen esse, wo ich schlafe und überhaupt, wann vielleicht die nächste Bombe auf mein Haus fällt. Und das meine ich überhaupt nicht zynisch, sondern das ist so gut untersucht in der Biologie und den Neurowissenschaften, dass wir einfach wissen, die wichtigste Voraussetzung, wie Sie gerade richtig gesagt haben, zum Reflektieren, zum Einordnen, zum Verstehen und auch zum Lernen und neugierig sein, ist eine gewisse Grundsicherheit.
Die Realität zeigt aber, die Krisen nehmen zu.
Und das ist jetzt die gemeine Situation in einem Zustand, wo quasi die ganze Unsicherheit maximal oder nicht maximal, aber sehr stark ausgeprägt ist, ist es noch wichtiger, die nötige Ruhe zu finden, um gute Lösungen zu etablieren. Und dann landen wir automatisch natürlich wieder bei der Politik, weil die kann uns dabei helfen oder die Menschen, die in der Politik sind, das ist ja, haben wir eben auch schön gehört, das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, sondern wir brauchen Menschen, die in die Politik gehen und die sagen, ich möchte dazu beitragen, dass wir Strukturen schaffen, die uns helfen, gute Lösungen zu finden. Und es mag jetzt naiv klingen, aber es ist tatsächlich alternativlos, weil sonst zerstören wir unsere Lebensgrundlage weiter.
Maren Urner, Sie sind Neurowissenschaftlerin und Professorin für Medienpsychologie in Köln. Wie erforschen Sie denn eigentlich das Zusammenspiel von Politik und Gefühlen? Wie gehen Sie da ganz praktisch vor? Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, also ich gehe nicht jeden Tag irgendwo raus und frage Menschen. Tatsächlich mache ich im Moment relativ wenig selbst aktive Forschung. Ich betreue vor allem mittlerweile in der mehr Seniorrolle sozusagen, Untersuchungen, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten und andere Forschungsprojekte, wo ich dann einfach andere junge Menschen, die zum Beispiel die Wirkung von Sprache, angstbezogene Sprache in der eigenen, in der Muttersprache und in anderen Fremdsprachen untersuchen und gucken, wie wirkt das auf uns Menschen. Das heißt, da sind ganz, ganz viele Studien dabei, wo Menschen befragt werden. Mittlerweile läuft das dann häufig digital, das ist ganz praktisch. Man kann dort dann aus einem großen Pool an Menschen einfach Daten sammeln und die dann statistisch auswerten. Dann wird das Ganze aufgeschrieben und im besten Fall dann sogar wissenschaftlich veröffentlicht, wenn man das Ganze dann ja unter die Leute bringen will und dazu beitragen will, dass der wissenschaftliche Fortschritt natürlich auch einfach ein Teil dessen ist, was man irgendwie tut. Und was ich auch ganz viel tue, ist einfach andere Studien von Menschen anzuschauen, die in dem entsprechenden Bereich, der mich interessiert, gemacht wurden und die dann versuchen zusammenzubringen. Also sprich, deshalb ja auch das Debattenbuch, zu schauen, was wissen wir eigentlich alles schon und wie können wir daraus vielleicht neue Schlüsse ziehen mit dem Wissen, was ich dann wiederum davon habe, wie unser Gehirn funktioniert. Denn das habe ich vorher viel gemacht. Ich habe ja tatsächlich Menschen in MRT-Röhren gesteckt und geguckt, was passiert zum Beispiel in ihrem Gehirn, wenn sie neue Dinge lernen. Und was verändert sich von heute zu gestern in ihrem Gehirn, weil sie neue Dinge gelernt haben. Und da vielleicht die ganz gute positive Nachricht nochmal auch zurückzukommen auf die Neugier von vorhin. Unser Gehirn verändert sich ein Leben lang.
Das und ist das Gute.
Richtig, ja. Richtig. Also manche
werden es vielleicht auch schlecht. Wir haben keine Ausrede, mit 80 noch Chinesisch zu lernen.
Richtig, genau. Ja. Ich sage dann immer, wenn Menschen sagen, ich bin zu alt dafür, ich kann das nicht, das ist so das Falscheste, was man sich als Geschichte selbst erzählen kann.
Wie hat sich denn dann Ihre Neugier verändert aufgrund Ihrer Erkenntnisse? In welche Richtung sind Sie dann mehr und mehr gegangen?
Ja. Also das habe ich auch versucht im Buch so ein bisschen zu beschreiben, als ich festgestellt habe, dass meine Arbeit eigentlich schon immer politisch war. Weil muss sie natürlich sein, wenn ich die Wie geht es dir, wie geht es Ihnen Frage politisch definiere, weil es natürlich immer um die Frage geht, wie tauschen wir uns aus und wie leben wir zusammen. Und ich habe ja vorher viel und auch jetzt tue ich das teilweise noch eben mich mit den Medien beschäftigt oder den Medien klingt mal so, ne, was mit Medien machen?
Ja.
Also mit dem medialen Diskurs, dem konstruktiven Journalismus, wie berichten wir, was löst das in den Köpfen und damit unseren Körpern aus und habe dann gemerkt, es betrifft eigentlich alle gesellschaftlichen Bereiche und damit natürlich auch ganz stark die Politik. Also sprich, wie sprechen wir über Dinge? Was ziehen wir dann für Schlüsse daraus? Was macht es wiederum mit Menschen? Fühlen die sich ermächtigt? Fühlen die sich in der Lage, Veränderungen anzustoßen, neugierig zu sein oder eben nicht? Und habe dann eigentlich gemerkt, naja, ich war eigentlich schon immer sehr politisch und das war mir so erstmal so ein bisschen befremdlicher Gedanke. Auch interessant, dass das wiederum befremdlich war und mittlerweile mag ich ihn eigentlich sehr gern.
Also das Bewusstsein hat sich dahingehend verändert, sich selber etwas klarzumachen, was Ihnen vorher selber noch gar nicht so aufgefallen war, durch die Studienlage dann und ja, durch Ihr persönliches Interesse. Wenn Sie sagen, ja, die Frage, wie geht's dir, ist politisch. Können Sie das nochmal für die, die vielleicht gerade zugeschaltet haben, einordnen? Warum ist die Frage schon politisch?
Ja, ich gehe sogar noch weiter und sage, es ist die politischste Frage, die ich einem anderen Menschen stellen kann, weil mein persönliches Befinden immer ganz stark davon abhängt, welche politischen Strukturen in meiner Umgebung Umgebung herrschen. Das fängt dabei an, wie kann ich mich fortbewegen? Kann ich eine U-Bahn nehmen? Muss ich das Fahrrad nehmen? Das Auto, ein Bus, ein Flugzeug, ich weiß nicht was. Was ich essen kann, wie ich wohne. Und all das sind natürlich politische Fragen. Das heißt, mein Befinden, egal ob es gut oder schlecht ist, wird natürlich ganz stark durch die politische Situation und die Strukturen und die Normalitäten bestimmt. Und deshalb ist es eine politische Frage.
Jetzt gibt es viele SW1-Hörerinnen und Hörer, die sagen, naja, klingt ja alles logisch, ich habe es verstanden, aber ich glaube nicht, dass die anderen das hinkriegen. Ist Ihnen das begegnet?
Ja, und nicht nur mir, sondern auch in der Wissenschaft. Und das Phänomen ist tatsächlich sehr gut untersucht, aber wenig bekannt, was doppelt witzig ist. Weil es ist die pluralistische Ignoranz, das ist das Fachwort. Ich kann das aber auch ganz kurz runterbrechen. Was das meint, ist eben, dass wir nicht nur ignorant uns selbst gegenüber häufig sind, also dass wir nicht wissen, was wir eigentlich denken, fühlen wollen, sondern vor allem, dass wir unterschätzen, was häufig dann im progressiven Sinne die Überzeugungen in der Bevölkerung sind. Also wie weit gut gebildet oder vielleicht auch ja, willig sind, sich auf solche Sachen einzulassen. Das haben wir eben auch bei der einen Rückmeldung der Hörerin gehört, dass es dann sehr schnell heißt, so Allgemeinaussagen, und das ist jetzt nicht als Vorwurf gemeint, sondern das ist genau dieses Phänomen, dass dann heißt, naja, die anderen schaffen das aber nicht oder die sind doch eh alle anders. Und wenn ich so denke, dann bin ich die Ausnahme. Und wir aus ganz vielen Studien wirklich weltweit mittlerweile mehr und mehr sehen, dass diese pluralistische Ignoranz, also dieses Unterschätzen der Überzeugung in der Bevölkerung und des Zustands in der Bevölkerung so groß sind, dass wir quasi in unserer Vorstellung von der Gesellschaft in der Vergangenheit leben, wir aber eigentlich schon viel weiter sind.
Nur interessant sind ja dann die Strukturen, auf die wir im Grunde immer treffen, wenn wir jetzt wieder bei der Politik sind. Da erleben wir dann Politikerinnen und Politiker, wenn sie aus ihrem Amt raus sind, dann reden sie oft ganz anders, als wenn sie noch im Amt waren. Sprich, die Ehrlichkeit, die sie einfordern, die kommt dann erst. Das ist ja auch fatal.
Ja, das ist total fatal und das ist ein weiterer Beleg, wenn wir es jetzt mal so nennen wollen, wenn wir das wissenschaftlichen Jargon jetzt nutzen wollen, für genau das, was ich beschreibe und worum es mir da geht. Denn die Ehrlichkeit, nochmal, wir hatten ja eben schon kurz drüber gesprochen, niemand möchte ja wirklich angelogen werden, aber wir haben es quasi akzeptiert und auch dann akzeptiert, dass die Ehrlichkeit erst kommen kann, wenn die Menschen nicht mehr im Amt sind oder eine größere Ehrlichkeit. Und das ist so fatal, weil Ehrlichkeit natürlich auch immer entwaffnend ist. Was meine ich damit? Dass wenn wir uns ehrlich begegnen und ein Stück weit, wenn wir bei dieser bildlichen Sprache jetzt bleiben, diese Schranken runterlassen und sagen, so ist es, ich weiß es nicht oder da muss ich auch nochmal nachfragen oder das ist meine Einstellung, wie siehst du das, wie sehen wir das, wie seht ihr das, dass dann die viel besseren Ergebnisse erzielt werden, die ehrlicheren, die schöneren und natürlich auch die langfristig besseren Diskussionen.
Denn auch eine Angst vor Ehrlichkeit ist sicherlich gegeben durch viele hierarchische Strukturen. Da gibt es Machtstrukturen. Die erleben auch Kolleginnen, Kollegen, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter. Überall in den Unternehmen ist das gegeben, nicht nur in der Politik. Also wie diese Schranke überwinden.
Ja, da brauchen wir auch da andere Strukturen von dem, was wir normal finden für gemeinsame Entscheidungsfinden. Und das zählt natürlich, genau wie Sie richtig sagen, nicht nur in der Politik, sondern auch in Unternehmen, auch in Familien, in Partnerschaften. Ganz, ganz wichtige Rolle. Wie gehen wir miteinander um und wie ehrlich kommunizieren wir da? Und auch da kann ich wieder nur die Studien ergeben, also nur hoffentlich nicht zu klein gemeint, sondern ich kann es sozusagen wie so eine kaputte Schallplatte versuchen, immer wieder zu betonen und in die Welt zu tragen und sagen, wir wissen aus sämtlichen Studien, dass es sich besser anfühlt, dass die erfolgreicheren Unternehmen und politischen Strukturen die sind, wo genau das passiert und Erfolg jetzt definiert im Sinne von langfristig gut und gesundes Leben fördernd von möglichst vielen Beteiligten.
Dann war das Schlusswort. Ich sage herzlichen Dank für Ihren Besuch heute Vormittag in SWR1 Leute machen Urne.
Sehr gern.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.